Alles ist fahrbar. Der Mountainbike-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist fahrbar. Heute sprechen wir über das Thema Alu versus Carbon, also Rahmenmaterialien. Und dazu habe ich den Lukas eingeladen, weil wir neulich in der Ausgabe 4, also April-Ausgabe, hatten wir einen Vergleichstest von einem Alu-Rad mit einem Carbon-Rad, was ziemlich so auf Augenhöhe rangiert hat. Und daran wollen wir das so ein bisschen erklären, worum welche Formen von Rahmenmaterialien es hier geht. Wie gesagt, Lukas habe ich dazu eingeladen. Hallo Lukas.
Hi zusammen.
Und das Heft ist ja schon ein bisschen her. Verrate doch mal, wer gewonnen hat.
Oh, du willst das Pferd heute von hinten aufzäumen sozusagen.
Auf jeden Fall. Ja, ja, die Frage ist, also gibt es überhaupt einen Gewinner in dem Sinne? Genau
das hätte ich jetzt gerade schon gesagt. Es gibt bei diesem Duell eigentlich keinen richtigen Gewinner, weil da werden wir jetzt, denke ich, auch noch drauf kommen. Die Rahmenmaterialswahl, die ist natürlich erstmal super entscheidend für den Fahrgeschmack, was man eigentlich möchte, und hat natürlich viel mit den Vorlieben zu tun. Und natürlich sind wir mittlerweile auch am Punkt, wo beide Rahmenmaterialien, ob es Carbon oder Alu ist, sind es beide super tolle Fahrräder. Kann man mit beiden super viel Spaß haben. Das eine bietet hier seine Vorteile, das andere bietet da seine Vorteile. Also ich glaube, egal ob man jetzt aus diesem Podcast rausgeht und sagt, ich kaufe jetzt ein Alu-Rad oder ich kaufe ein Carbon-Rad, ihr werdet euch ein spitzenmäßiges Geländerad kaufen. Das steht mal außer Frage. Also beides tolle Materialien.
Und was für Räder haben wir denn da verglichen?
Also wir haben das tatsächlich beliebteste Modell unserer Leser von Mountainbike, was wir aus Leserumfragen wissen oder was auch am besten verkauft wird in Deutschland, getestet, nämlich das Canyon Neuron. Also wenn man von einem Allerweltsrad sprechen würde, dann wäre das wahrscheinlich so der VW Golf der Fahrradszene. Mhm. Ist ein Tourenbike mit 140 mm vorne, 130 hinten, Full 29. Und das Coole war gerade für dieses Duell, dass die beide genau gleich teuer sind. Also kosten beide 2.999 Euro, einmal mit Carbonrahmen, einmal mit Alurahmen, sind aber unterschiedlich ausgestattet. Und genau dort haben wir dann im Detail geschaut, wo kann das eine Rad punkten, wo kann das andere Rad punkten, und haben uns da mal wirklich richtig reingewühlt und das Rad auch komplett auseinandergebaut, alle Gewichte genommen, um da mal ins Detail zu gehen, ja, wo dann wirklich der berühmte Hase im Pfeffer liegt.
Oh, Lukas, du sprichst wieder druckreif. Ich bin völlig fasziniert.
Phrasenschwein ist schon wieder voll.
Aber wenn der Preis sozusagen auf Augenhöhe ist, dann gibt es sicherlich bei der Ausstattung Unterschiede. Gut, wir wollen heute eigentlich über die Frage sprechen, Carbon oder Alu, und nicht über Ausstattung versus Ausstattung, also A versus B. Aber gibt es da drastische Unterschiede oder sind die mittlerweile dann auch schon, also letztlich ist ja so ein bisschen die Frage, wie die Ausstattung ist, das sagt ja was über den Rahmenpreis aus, wenn das Rad gleich teuer ist, so ein bisschen, ne?
Genau, also da können wir eigentlich schon mal drauf anfangen. Aluminium ist einfach der einfachere Werkstoff in der Herstellung. Zwar auch sehr energieintensiv, aber die Carbonproduktion ist nach wie vor immer noch sehr, sehr kompliziert. Also Aluminium ist ja, sage ich mal, ein bisschen gelernter. Es fing ja mit den Mountainbikes an, die früher mit Stahlrahmen gemacht waren. Dann kam danach eigentlich Aluminium. Und Carbon ist ja, sage ich mal, erst so seit 10, 15 Jahren en vogue und hat jetzt in den letzten Jahren so seinen Durchbruch erfahren. Also es gibt jetzt mittlerweile, die großen Stückzahlen der Rahmen werden ja heutzutage in Fernost gemacht, aus Taiwan kommt da ganz viel. Mhm. Und mittlerweile ist es eher so, dass die Aluminiumrahmen in der Unterzahl sind, die hergestellt werden. Also der Trend geht immer mehr Richtung Carbon. Mhm. Trotzdem ist es nach wie vor so, Carbon ist viel komplexer herzustellen und auch der Ausschuss ist höher. Da kommen wir nachher bestimmt auch nochmal, Stichwort Umweltverträglichkeit, drauf. Und trotzdem ist es deswegen so, dass ein Carbonrahmen dann im Einkauf für die die Hersteller. Also es ist nicht so, dass die Hersteller die selber herstellen, sondern die lassen sich das von Zulieferern herstellen, dass sie teurer sind. Und dann kommen wir jetzt natürlich auch dann zur Ausstattung. Wir wollen ja ein fertiges Rad kaufen und nicht nur den Rahmen. Und da müssen die Hersteller ja natürlich dann ihre Kalkulation machen. Was kann ich daran verbauen, um meine Marge, die ich erzielen will, zu erreichen? Und da ist es dann jetzt in unserem Testfall so gewesen, dass das Carbonrad mit einer grundsoliden, supercoolen 1x12-Schaltung von Shimano, der SLX, kommt. Das ist, sage ich mal, so die solide Einsteigergruppe der Japaner. Aber dann das Alurad, das war dann richtig mit funky Hightech-Produkt, muss man schon fast sagen, gesegnet. Das kommt mit der Funkschaltung von SRAM, der GX Transmission. Also man hört schon, da ist ein bisschen mehr Bling-Bling dabei. Und trotzdem kosten sie beide gleich viel. Und das zieht sich dann so weiter, dass man hier und da ein paar Ausstattungsunterschiede dann feststellen kann, aber auch Gemeinsamkeiten.
Jetzt ist ja so die Gretchenfrage beim Rahmenmaterial. Also früher, als ich angefangen habe, Mountainbike zu fahren, da gab es Carbon quasi noch gar nicht. Da gab es, also das Erste, was ich so weiß, ist irgendwie eine Carbon-Schwinge an einem Centurion No Pogo. Das war dann total abgefahrenes High-End.
Revolutionär damals, ne?
Völlig revolutionär. Das Ding war so breit, dass du drauf stehen konntest irgendwie. Also das ist wirklich, das war unfassbar breit. Und bist natürlich auch dran gestoßen die ganze Zeit. Aber eigentlich, so der Ursprungsgedanke war ja, Carbon ist leichter. Und das Steifigkeitsthema war am Anfang irgendwie jetzt noch nicht so im Fokus, aber da ging es ja erstmal nur um Einsparen von Gewicht. Deshalb muss ich auch noch mit meinem altertümlichen Wissen noch einen kleinen Einwurf machen. Zwischen Alu, also Stahl, Alu, Carbon, dazwischen gab es noch Scandium. Das ist irgendwie eine Aluminium-Titan-Legierung mit einem total hohen Steifigkeitswert und also Stiffness-to-Weight-Wert unheimlich gut. Die Dinger waren halt super schnell, super weich. Ich bin auch mit sowas durch die Gegend gefahren, tatsächlich mehrere Jahre, und da musste man vorausschauend lenken.
Ja, bis man auch um die Kurve kam, ne?
Aber die Frage ist halt, wie sieht's denn gewichtsmäßig aus? Weil Carbon ist ja mittlerweile, zumindest sagen das auch die Hersteller ganz offiziell, nicht mehr der Werkstoff, um jetzt super leicht zu sein, sondern die Carbonrahmen sind ja zum Teil gleich schwer oder sogar einen Tick schwerer manchmal als Alu-Modelle.
Es kommt teilweise ein bisschen drauf an. Der einzige Vorteil, der natürlich bei Carbon da ist, das kann man beim Aluminium nicht so gezielt machen, dass man die Lagen beeinflussen kann. Also man kann viel genauer da das Material einsetzen, wo man es braucht, sage ich mal. Also zum Beispiel im Tretlagerbereich, wo man natürlich einen steiferen Rahmen haben möchte, dass auch wirklich ja alles in Vortrieb umgesetzt wird, was man da in die Pedale drückt, dass man da ein steifes Bauteil hinbekommt. Da kann man einfach bei Carbon eine Carbonlage mehr da dran machen. Das geht bei Aluminium nicht so einfach. Oder auch in der Formgebung. Also heutzutage spielt ja das Thema Design auch eine sehr, sehr große Rolle, oder auch die Kinematiken von den Hinterbauten, die immer komplexer werden. Da kann man mit Carbon es einfach viel einfacher gestalten oder auch vor allen Dingen freier. Und deswegen greifen immer mehr Leute oder immer mehr Hersteller dann auch zu den Carbonrahmen. Der Gewichtsunterschied, ich hangel mich jetzt einfach mal hier an den zwei Neuron-Modellen weiter.
Ja, genau.
Der ist relativ gering am Ende. Also der Cross-Country-Racer in mir sagt jetzt, das ist ein Riesengewichtsunterschied. Der normalsterbliche Mountainbiker draußen sagt wahrscheinlich, das ist nicht so viel. In Zahlen sind es 373 Gramm, die diese zwei Neurons hier, einmal Alu, einmal Carbon, dann trennt. 373 Gramm, das ist nicht wirklich viel, würde ich behaupten, aber wenn man es an anderen Bauteilen einsparen möchte, mit Tuning-Potenzial, sage ich mal, sich irgendwie sagt, ich will jetzt den Alu-Lenker austauschen und kaufe mir dafür einen Carbon-Lenker, dann muss man um 370 Gramm zu sparen, schon relativ tief in die Tasche greifen. Also ja, es ist ein Unterschied da, aber am Ende ist es auch wieder gar nicht so viel, dass man jetzt sagen könnte, es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Wobei natürlich bei dem, du hast gesagt, im SLX ist bei dem Carbonrahmen dran. Das ist eine super solide Gruppe. Ich fahre das Schaltwerk an meinem S-Works mit großer Freude, weil es einfach ruhig ist und funktioniert. Aber da ist sicherlich, bei der SLX ist auch nicht so rasend viel noch drin. Also bleischwer ist die auch nicht. So gewichtstechnisch ist die ungefähr auf XT-Niveau. Klar, das ist
genau,
nicht
da geht's schon noch was.
Aber da, aber irrsinnig, also es ist jetzt auch keine namenlose Gruppe, die irgendwie eine massive Kurbel hat oder irgendwas, wo man jetzt irrsinnig viel Gewicht einsparen kann.
Also die 373 Gramm, die waren gerade wirklich aufs nackte Rahmengewicht bezogen.
Ach so,
also
nicht aufs Komplettrad.
Wirklich, nee, wir haben ja, das ist ja das Coole, wir haben wirklich beide Räder hier gehabt, haben die ausgiebig getestet, aber haben dann auch wirklich in der Werkstatt einmal das komplette Rad gestrippt, auseinandergenommen, und da ist, wie gesagt, sind diese 300 173 Gramm, die ich gerade zitiert habe, her, die wirklich der reine Rahmen ohne alles, ohne Innenlager, ohne Zugführung und so weiter und so fort. Mhm. Und das ist da dann halt der Unterschied.
Also hat man schon ein Drittel Kilo am Rahmen.
Ja, genau. Okay. Aber am Ende muss ich dann wieder sagen, ne, also wir sprechen hier von 2845 Gramm im Carbonrahmen zu 3218. Am Ende ist das Carbonmodell gar nicht so viel leichter gewesen. Da waren es 200 Gramm leichter. Wir sprechen von 13,5 Kilo zu 13,7.
Als Komplettrad dann.
Genau, als Komplettrad. Mhm. Und das macht sich dann natürlich schon bemerkbar. Aber man muss es, finde ich, auch so sagen, und das haben wir im Bericht auch so geschrieben, das ist immer, wenn man beide Räder back-to-back fährt. Also wenn man sich erst aufs eine setzt, dann aufs nächste. Man kann Unterschiede dabei rausfahren. Teilweise war es auch gar nicht so einfach. Ich habe mit dem Prof getestet, unserem langjährigen Testfahrer, der dann nochmal wirklich die Nuancen gespürt hat. Aber ja, es sind beides Räder. Ist es erstmal Wahnsinn, was für 3.000 Euro heutzutage angeboten wird. Also nicht falsch verstehen, 3.000 Euro ist eine Menge Geld, aber man kriegt so viel Mountainbike dafür und hat so viel Spaß auf den Trails. Und dann nochmal die Nuancen daraus zu fahren, ob jetzt der Carbonrahmen für einen besser ist oder der Alurahmen, da muss man sich schon wirklich viel Zeit nehmen, viel Popometer haben. Also es sind beides komplett uneingeschränkt empfehlbare Räder, die echt klasse performen, kann man nicht anders sagen.
Ja, und man muss ja auch so ein bisschen ehrlich sein, weil 3.000 Euro für ein Fully ist bei uns ja schon sozusagen eigentlich die untere Grenze, ne?
Also ja, das ist das, was wir wissen von unseren Lesern und Fragen, was ihr da draußen, liebe Zuhörer, vielleicht auch, was ihr für ein Rad so im Durchschnitt ausgebt. Also das sind so um die 3.500 Euro gibt der durchschnittliche Mountainbiker oder der unserer Leser für einen Rad ohne Motor aus. Und das ist ja schon dann ja fast so die Grenze, in der wir dann getestet haben, ja.
Ja, dann, ja, gut, also über teure Rahmen und Bikes haben wir ja in dem letzten Podcast gesprochen. Wie testen wir Bikes? Da habe ich das Thema auch nochmal angesprochen. Also ist es gar nicht das untere, sondern eher das Mittelfeld, was wir haben bei unseren Lesern.
Genau, absolut. Aber da sind wir auch wieder bei diesem Vergleich, so blöd wie das klingt. Ihr seid hier nicht im Auto-Podcast gelandet, aber da sind wir bei einem grundsoliden VW Golf, der eigentlich alles kann. Natürlich gibt es da auch schickere Modelle, aber am Ende kommt man auch nicht anders von A nach B. Und genauso hat man mit diesen Rädern auch irre viel Spaß auf den Trails, hat seriöse Räder, die irgendwie nicht nach Rides kaputt sind oder Dichtungen, die irgendwie anfangen zu gammeln oder so. Also das ist wirklich ein grundseriöses Rad. Das kennt ihr Neuron, egal ob Carbon oder Alu. Und das war, finde ich, auch interessant, diese Räder dann mal ausgiebig zu fahren und zu sehen, was man da ja einfach fürs Geld auch erwarten kann.
Also was mich da jetzt direkt interessieren würde, ist die Frage, ich meine, wenn das Rad quasi gleich viel wiegt, der Rahmen aber ein Drittel Kilo leichter ist beim Carbon, dann müssen die Laufräder ja eigentlich schwerer sein. Das heißt, eigentlich müsste es schlechter beschleunigen.
Das ist ganz lustig, dass du es ansprichst, weil im Detail sind da zwei verschiedene Laufräder gespeckt. Das waren die T-Swiss-Laufräder, einmal die XM1200 und die M1900. Und wenn man es mal dann in der Tabelle anguckt, dann ist es eigentlich ein Klassenunterschied. Also ich sag mal, einmal ein Regal weiter oben gegriffen, die 1700er. Tatsächlich hat unsere Waage dann aber herausgefiltert, ich habe es extra zweimal nachgewogen, weil ich es gar nicht fassen konnte, dass diese zwei Laufräder am Ende nur 60 Gramm Gewicht getrennt hat, obwohl die 300 Euro Preisunterschied haben. Das war, finde ich, auch mal spannend, dann wirklich zu schauen, wo der Hase dann auch da wieder im Pfeffer liegt, weil die Reifen, die montiert waren, das waren genau die gleichen. Gleiche Gummimischung, gleiche Profile, gleiche Karkasse. Aber du sagst es schon, im Anrollverhalten oder so im Sprintverhalten, da hat man dem Carboni nochmal so ein bisschen mehr Leichtfüßigkeit unterstellen können. Das war einfach dieses Gesamtgewicht, das hat sich leichter beschleunigen lassen. Aber ja, da sind wir schon wieder beim Thema, wenn man nicht beide Räder back-to-back am gleichen Tag bei gleichen Bedingungen gefahren ist, dann finde ich, ist es echt nicht so einfach, das herauszufinden. Man spürt es schon, aber es ist jetzt nicht so, dass man aufs eine Rad sitzt und sich denkt, oh, da komme ich gar nicht vom Fleck, und beim anderen sagt, boah, das geht ja ab wie der Teufel, sondern man sagt bei beiden, ja, ist ja eigentlich ganz solide, aber hier das Rote ist ein bisschen flotter als das Schwarze. Also das Carboni war rot und das Alu ist ein schwarzes Rad.
Was für mich ja lange Zeit so ein Argument gegen Carbon war, sind halt auch so Anschlussstellen für Komponenten, also Steuersatz, Innenlager etc. Ist da der gleiche Innenlagerstandard drin? Also Canyon ist ja auf BSA wieder zurückgewechselt. Lange war für mich Carbon gleichbedeutend mit Pressfit, und Pressfit fand ich immer doof.
Und ja, da sind sie jetzt weg von. Mhm. Also die haben die meisten Modelle umgestellt. Also nochmal zur Erklärung für euch, wenn ihr gerade euch fragt, worüber die Typen da quatschen. Mhm. Es geht um die Innenlagermaße, ob die gepresst werden oder ob das ein geschraubtes Innenlager ist, also das Innenlager quasi eingeschraubt wird. Mhm. Und bei fast allen Standards an diesem Rad gleichen sich die Rahmen auch. Das ist geht beim Steuersatz los, hört beim Schaltauge hinten aus. Auf. Also die haben eigentlich beide mehr oder weniger die gleichen Standards. Wo sich der Carbonrahmen nochmal unterscheidet, ist die Zugführung. Mhm. Da laufen die Züge durch den Steuersatz oben in den Rahmen rein. Es sind beides innenverlegte Züge. Und beim Alurad laufen die so seitlich durch Steuerrohr. Ist für den Vielschrauber ein bisschen angenehmer zu machen, weil es durch den Steuersatz zu verlegen, das ist ein bisschen mehr Gefrickel, sage ich mal. Aber funktioniert bei beiden grundsolide und auch bei beiden waren Qualitäts Steuersätze von Akros verbaut, die dann irgendwie auch nicht nach dem ersten Mal sauber machen, dass Wasser da reinläuft. Also auch da die Lagerqualität bei den Hinterbauten ist bei beiden absolut gut gelöst. Das ist dann echt schwer, dann da die Unterschiede zwischen den Rahmen festzustellen.
Ist der Rahmen denn, also der Carbonrahmen, ist der Vollcarbon, also auch das hintere Rahmendreieck, die Schwinge?
Ja. Mhm. Wirklich offizielles Vollcarbon, wie man so schön sagt. Ja.
Und was wäre jetzt deine persönliche Wahl, wenn du eins der beiden Räder kaufen müsstest, aber nicht tunen dürftest?
Okay, das ist eine super,
weil die Tuning-Option, die ist ja immer, also das kann man ja immer machen, aber wenn du dich für eins entscheiden müsstest, was würdest du nehmen?
Diese Folge wird präsentiert von ABUS. Push your limits and reach your goals. Mit dem neuen ISTM-zertifizierten ABUS High Drop der schnellste auf dem Track sein oder das neue Gap springen. Alles ist möglich. Vertraue auf einen Fullface-Helm, der keine Limits kennt und deine Sicherheit an oberste Stelle setzt. Der High Drop wurde in Zusammenarbeit mit den ABUS-Teamfahrern entwickelt und kam bereits auf den härtesten Strecken der Welt zum Einsatz. Ob bei der Crankworx World Tour, dem Enduro World Cup oder beim Downhill World Cup. Nach kompromisslosen Tests für maximale Sicherheit und Leistung ist der High Drop jetzt bereit, mit dir deine Grenzen auszuloten und jedes Ziel zu erreichen. Weitere Infos findet ihr unter dem Link in den Shownotes.
Wenn du dich für eins entscheiden müsstest, was würdest du nehmen und warum?
Puh, das ist super schwierig. Also wenn wir jetzt die Ausstattung mal ausklammern würden, dann ist es schwierig. Also ich muss sagen, ich fand bei diesem Test halt super spannend. Da kommen wir wieder auf diese Funkschaltung von SRAM. Das ist natürlich so ein Bling-Bling-Effekt. Am Ende braucht es mal hart gesagt kein Mensch. Weil es ist, die schaltet nicht großartig anders, im Gegenteil sogar ein Tick langsamer als eine SLX. Aber so eine Transmission, da sitzen die Gänge dann, das sieht noch mal ein bisschen fancier aus. Man hat ein aufgeräumteres Cockpit, weil eben der Zug wegfällt. Das läuft über ein Funksignal, wenn man vorne schaltet. Das sieht alles, finde ich, noch mal ein bisschen schicker aus. Mhm. Trotzdem muss man echt sagen, Shimano funktioniert einfach. Das ist so ein Workhorse, die SLX-Schaltung. Also ich glaube, in dem Fall würde ich eher zum Carbonrahmen greifen, weil man, auch wenn man jetzt eigentlich nicht tunen darf, du hast es gerade schon eingeschränkt, aber man hat einfach über die Jahre nochmal viel mehr Möglichkeiten. Mhm. Wenn man dann irgendwie doch nochmal, keine Ahnung, Sparspein findet oder Oma einem doch nochmal einen 50er zusteckt und man sich denkt, wo kann ich den jetzt rein investieren, dann hast du, finde ich, mit einem Carbonrahmen immer nochmal eine ganz andere Basis, wo du dann was herausholen kannst. Dann kannst du dir doch nochmal irgendwie ein kleines Tuning-Part holen und holst dann nochmal ein bisschen Gewicht raus. Und bei Alu, finde ich, ist es dann immer so, da ist man beschränkt, da holt man dann in der Basis nicht mehr viel raus. Und deswegen wäre ich immer jemand, der sich dann von mir aus auch ein günstigeres Carbon-Modell kaufen würde, aber eher erstmal die Basis auf Carbon setzt und dann noch weiter aufbaut, als dann sich mit Alu, sage ich mal, schon in eine Richtung einzuparken und auch mit Performance-Parts dann nicht mehr so viel rauszuholen. Aber jetzt muss ich nochmal einschränken, da bin ich wieder beim Thema, es fahren beide absolut super gut und fahren sich einfach klasse. Das Alu ist ein Tick behäbiger, ist dafür ein bisschen steifer auf dem Trail unterwegs, aber dafür fährt das Carboni dann nochmal ein Tick direkter und das kommt meinem Fahrstil dann nochmal ein bisschen mehr entgegen. Ich mag es dann eher so ein bisschen zackiger, um Kurven zu fahren, brauche eher dieses verspielte Handling und da war das Carboni dann mit seinen in Anführungsstrichen nur 200 Gramm Gewichtsvorteil dann irgendwie doch nochmal diese Nuance direkter.
Mhm. Du musst mich jetzt fragen, was ich nehmen würde. Ich kenne beide Räder nicht, aber wenn ich die Wahl zwischen zwei Rädern habe, die...
Da bin ich gespannt. Also, wie sieht's denn
bei
aus?
Dem Rad,
du bist ja eigentlich eher der Fan Alu, oder?
Wenn ich die beiden Räder jetzt so höre, die du mir vorgestellt hast, das die beiden Canyons, ich würde definitiv das Carbonrad nehmen, weil ich keine Funkschaltung will.
Das habe ich mir fast gedacht. Du bist ja so ein bisschen der Shimano Fan schon eher. Also dir liegt ja einfach die SLX, die XT.
Genau.
Kann ich natürlich. Ich glaube, das spielt halt auch immer eine Rolle, wenn man sich draußen zwei Räder nebeneinander legt, dass man halt einfach auch viel auf die Ausstattung guckt. Und das ist ja auch vollkommen legitim, dass man da seine Nuancen oder beziehungsweise sein Faible hat, wo man sagt, hey, mir liegt die Schaltung eher oder mir liegt der Laufradsatz eher oder ich will lieber ein Fox-Fahrwerk oder lieber ein RockShox-Fahrwerk, das kommt ja auch oft zum Spielen, dass man sich da in eine Richtung einparkt.
Ich bin auch mittlerweile, ich fahre ja aktuell immer noch das Specialized S-Works Enduro und früher hätte ich jetzt gesagt, ich wähle mir das Rahmenmaterial nach dem Einsatzzweck, weil wenn ich irgendwie ein hohes Sturzrisiko habe und vielleicht auch viel mit dem Lift fahre, wo das Rad ja auch mal gerne nicht so gehandhabt wird, wie man es gerne hätte, weil der Liftboy, sage ich jetzt mal, das Ding nimmt und irgendwie da dran klatscht, obwohl das in guten, in wirklich versierten Bikeparks und Liftgegenden gehen die damit auch sehr gut um. Aber da würde ich im Zweifelsfall eher Richtung Alu tendieren oder hätte ich früher. Mittlerweile ist es so, dass ich die entsprechenden Stellen, da mache ich so Schutzfolie drauf und habe damit keine Probleme und stürzen darf ich sowieso nicht, weil bei mir geht mittlerweile mal alles kaputt, wenn ich da drauf stürze. Deshalb bin ich mit Carbon mittlerweile völlig fein. Ich glaube, wenn ich mir nochmal so ein Enduro kaufe, so nach meinen, also was für mich nach wie vor so ein bisschen für Alu spricht, ist halt Maßrahmenfertigung. Ich habe ja irgendwie einen komischen Körper, bin der totale Sitzriese, habe aber kurze Beine und breites Kreuz, aber kurze Arme und da träume ich ja schon seit Ewigkeiten von so einem Nikolai-Maßrahmen. Und das kann halt eine Carbon-Fertigung mal eben nicht so machen, dass sie sagen, hey, wir machen dir mal eben den Rahmen nach Maß mit einem kurzen Oberrohr und weiß ich nicht was, langen Kettenstreben, ne?
Ja, das stimmt. Das ist nun mal einfach so, um es das nochmal zu erklären. Das ist ja, Carbon wird wie aus einer Form gemacht und jede Form musst du einzeln bezahlen. Da kannst du nicht einfach sagen, wir machen das Rohr jetzt mal länger. Und Alu wird nun einfach geschweißt. Da kann man sich dann überlegen, okay, der C-Mac braucht 5 mm längere Kettenstreben, was auch immer. Da kann man das halt einfach viel individueller machen, ja. Aber ich sehe es ein bisschen so wie du. Es kommt natürlich sicherlich darauf an, wenn ich so der Bikepark-Shredder wäre und auch mal weiß, dass ich mehr Stürze habe. Das verzeiht Alu einfach besser. Also Carbon ist einfach, hat den einen Nachteil, dass es so stumpfe Schläge gar nicht gerne mag. Mhm. Deswegen gehen Carbonfelgen auch einfach kaputt, wenn man mal voll auf den Stein schlägt. Das mögen sie einfach nicht. Genauso eine Alufelge, die könnte man dann in Anführungsstrichen einfach ausbeulen und weiterfahren. Und genau das gleiche haben wir mit dem Alurahmen auch. Trotzdem muss man natürlich sagen, dass die Carbonrahmen auch immer besser geworden sind und auch immer mehr abkönnen. Mhm. Also sieht man ja auch zum Beispiel im Downhill World Cup, wo die auch mal echte heftige Stürze haben. Gut, das sind alles Profis und kriegen das Material gestellt, aber da ist auch viel mehr Carbon unterwegs. Da kommen wir, glaube ich, auch wieder zum Gewicht, dass teilweise die Carbonrahmen fast so viel wiegen wie früher die guten Alus. Weil halt einfach das alles so stabil gestaltet wurde, dass so diese Schauermärchengeschichten von Carbonrahmen, die brechen auch irgendwie bei einer normalen Beanspruchung auf dem Trail, die gibt es einfach nicht mehr. Also selbst bei uns hier im Testbetrieb und wir gehen mit den Rädern teilweise wirklich, wir fahren die am Limit und auch mal drüber hinaus. Also ich kann mich in meinen 10 Jahren Mountainbike echt ich wüsste jetzt nicht, wie viele Rahmenbrüche ich mitbekommen habe. 2 vielleicht oder so. Und das war dann immer so ein Fall von blöd gelaufen oder auf den Stein gefallen, wo dann auch ein Alurahmen nichts mehr ausrichten kann, aber ein Carbonrahmen auch nicht mehr. Das ist ja Wahnsinn, ne?
Genau. Also, und ich meine, die Carbonrahmen heutzutage sind ja vor allen Dingen deshalb auch nicht mehr leichter, weil ja überall so Gummipuffer dran getackert werden. Überall, wo ein Stein irgendwie mal vorbei fliegen und Hallo sagen kann, da wird irgendwie eine dicke Gummischicht drauf laminiert oder geschraubt. Und deshalb, das macht ja auch unheimlich viel aus an Gewicht. Man kann natürlich googeln, ne? Also wenn du mal Google anwirfst und dir irgendwie Horrific Bike Crash Carbon irgendwie googelst, dann siehst du halt wirklich Rahmen, die irgendwie nach einem Kollaps einfach so nur noch 5 Rohre sind, die du quasi in eine Einkaufstüte stecken und damit nach Hause gehen kannst. Man fragt sich halt immer, passiert das wirklich oder sind das Fakes? Also ich weiß irgendwie schon von ein paar Rahmen, die kollabiert sind, aber das ist alles schon ziemlich lange her. Was ich persönlich mitgekriegt habe im Freundeskreis, das sind eher gebrochene Alurahmen, ne? Und an einer Kettenstrebe, genau, ja. So Ermüdungsbrüche, die dann irgendwann Peng machen.
Oder an einer Schweißnaht.
Oder es knarzt so irgendwie seit 100 Kilometern und dann siehst du, es ist ein Rahmenbruch, der einfach noch so ein bisschen vor sich hin arbeitet. Und das ist schon was. Alu schmiert nicht so ab beim Brechen, ne? Also da fährst du auch mal gerne also weiter.
Alu siehst du mit der Zeit, genau, so, irgendwas stimmt nicht, es ist so weich der Hinterbau und dann merkst du, irgendwas ist nicht. Und das ist dann auch wieder der Nachteil von Alu, das ist dann halt auf einmal, von Carbon, Entschuldigung, da ist auf einmal dann von jetzt auf gleich ist der Rahmen halt mehr oder weniger gebrochen und dann kann es halt auch mal sein, dass eben bei diesen Beanspruchungen, wenn du einmal einen Sprung machst und das Ding schon eine Vorschädigung hatte, dass es dir dann einmal richtig durchgeht. Mhm. Aber ja, ich würde das echt, klar, kann immer alles passieren, aber in meiner Wahrnehmung waren da die wilden 2000er, die frühen Carbon-Jahre, dann deutlich spannender oder, naja, in Anführungsstrichen negativ behafteter, wo vielleicht auch mal bei einem Parkplatztest, so beim typischen Abrollen irgendwie mal einen Rahmen brechen kann, aber die Hersteller wirklich ihre Hausaufgaben gemacht haben und heutzutage echt wenig passiert.
Ja, das ja auch. Also die müssen genau, ja. Normen oder beziehungsweise Belastungen irgendwie wegstecken und dafür gibt es ja auch diese Ratings, ne? Level 1, 2, 3, 4.
Ja, und auch was die Hersteller da qualitätssicherungsmäßig machen. Also wir hatten es jetzt hier von Canyon gerade. Die machen das zum Beispiel so, dass da eine gewisse Charge oder eine gewisse Stückzahl der Carbonrahmen halt auch einfach einmal wirklich ins Röntgengerät geht, wo die, weil bei Carbon siehst du von außen, sieht das Bauteil vielleicht perfekt aus, aber innen drin ist irgendwas delaminiert, irgendwas passt nicht, die dann wirklich eine gewisse Charge von ihren Rahmen röntgen, teilweise bei sicherheitsrelevanten Bauteilen, da wird jedes Bauteil erstmal geröntgt und dann siehst du halt, okay, ist das von innen drin alles super, können wir das so auf den Markt geben oder haben wir uns da irgendwie vertan und das zeigt ja dann halt auch, dass die Hersteller ihre Hausaufgaben da machen und ihre Verantwortung vor allen Dingen auch ernst nehmen, dass man sich da auch keine Sorgen machen muss, dass eben diese Zeiten von, auf einmal bricht mir da komplett alles und ich mache quasi einen Adler, dass die halt auch vorbei sind.
Ja, also Verantwortung kommen wir gleich nochmal drauf, aber also ich habe mal mit einem Hersteller gesprochen und der meinte auch, weil es ja um die Frage ging, was ist denn mit der Preisentwicklung bei Carbon, wird das noch günstiger und so, und der hat so sinngemäß gesagt irgendwie, dass jeder Rahmen, also jede Rahmengröße auch, braucht eine eigene Backform, eine Mold, nennen wir das.
Genau, so ist es, ja.
Und bis die abbezahlt ist, ich weiß nicht mehr, wie viele Nullen hinter der 1 waren, aber ich glaube, es hieß so, dass so eine Mold kostet irgendwie mindestens 1 Million oder mehr. Ich weiß es gar nicht so genau.
Also ich habe da ein paar andere Zahlen, aber ich habe auch noch nie eine gekauft.
Ich habe zumindest mal gehört, dass der Materialwert eines Carbonrahmens um 100 Euro liegt. Im Schnitt, so grob.
Ja.
Und dass die Mold irgendwie... hast du mehr gehört oder...
Nee, so grob weiß ich das auch, aber da kommt's ja dann auch wieder mega drauf an, ne? Was sind das für Stückzahlen? Was ist das für eine Carbon-Güteklasse? Das ist ja auch, also es gibt ja einmal so super High-End-Fasern, Toray heißen die dann, die dann nochmal leichter sind, die besser zu verarbeiten sind. Da gibt's ja auch zig verschiedene Fertigungsmöglichkeiten. Und ich sag mal, dann, da trennt sich dann auch der Edelrahmen, der richtig Geld kostet, von, ich sag mal, eher einem normalen Carbonrahmen, der dann fast auf einem Gewicht von Alu liegt. Mhm. Und das sieht man dann ja auch bei den Herstellern in ihren Güteklassen, ne? Dann gibt es die S-Works, die CFRs, die, was weiß ich, Series Zero heißt es bei Cannondale, die dann einfach nochmal einen Tick besser sind. Und dann muss man natürlich halt auch bei Carbon sehen, dass der Ausschuss da irre groß ist. Also sobald ein Fehler ist, sobald da irgendwo ein Lufteinschluss ist, ist halt der Rahmen dann einfach für die Tonne, da kann das Bauteil nicht mehr verwendet werden. Und dann musst du das natürlich auch alles einplanen, dass, keine Ahnung, von den 10 gebackenen Carbonrahmen vielleicht nur 9 es schaffen. Umso komplexer es wird, umso weniger werden es vielleicht auch in der Fertigungstechnik. Und das musst du erstmal alles mit refinanzieren. Mhm. dadurch ist es halt auch alles so teuer, weil Carbon in der Fertigung erstmal mehr Energie braucht und natürlich ja einfach komplexer ist und das einfach erstmal alles mitverdient werden muss, bevor man da erstmal eine, ja, überhaupt eine schwarze Null bekommen hat, sage ich mal.
Du fährst ja Cross-Country, sag ich mal, überwiegend, ne? Auch so renntechnisch ist dir schon mal, also bist du schon mal einen Rahmen so lang gefahren, dass du sagen würdest, der ist jetzt durch? Oder hast du die immer vorzeitig dann weitergegeben, verkauft, irgendwas?
Ich hatte immer das Glück, dass ich sie vorzeitig gewechselt habe, aber ich bin teilweise schon mal ein bisschen ältere Carbonrahmen gefahren und kannte den Vergleich zu, das Rad wurde frisch vorgestellt und ja, über die Jahre kann man da schon teilweise dass das alles ein bisschen wabbliger, ein bisschen weicher wird, feststellen. Mhm. Wobei ich mich da immer schwer tue, gerade bei Fullies spielen natürlich die Lager auch eine Rolle, ne? Wie die Lagersitze sind, wie die Lager dann generell gepflegt wurden, das dann immer nur aufs Rahmenmaterial zu schieben, das finde ich schwierig, weil das spielt nur einfach alles da so mit rein ins Fahrgefühl. Aber ja, es ist sicherlich eine Sache, wenn man ein Rad für die Ewigkeit sucht, das keine Ahnung 10, 15 Jahre fahren will, dann ist man wahrscheinlich mit Alu ein bisschen besser unterwegs, weil daher ja härtet einfach kein Harz aus. Also das Harz ist nun mal ein Bestandteil von dem Carbon, dass da halt das noch irgendwie eine Rolle spielen kann. Also das ist da für die richtig ewig lange Liebe zum Fahrrad ist es wahrscheinlich dann besser, einen Alu-Rahmen zu nehmen.
Ich habe ja auch ein bisschen den Eindruck, dass die Lacke bei Carbon andere sind als bei Alu. Zumindest habe ich bei Carbon öfter mal Abplatzer, gerade so in dem Bereich Steuersatz und Innenlager und so. Keine Ahnung, ob da gerne dann so glossy Coatings verwendet werden, damit das Carbon schön durchschimmern kann. Aber
es haftet auf Carbon auf jeden Fall schlechter. Ich habe mal mit dem Lackierer gesprochen, weil ich meinen Rahmen und das ist nicht so einfach. Also du müsstest auch den Rahmen komplett entlacken und elektrifizieren und all solche Geschichten, dass die Partikel besser haften. Also ein Carbonrahmen zu lackieren ist wohl immer undankbarer als ein Alurahmen. So viel dazu. Mhm. Aber deswegen kann es natürlich sein, dass der ein oder andere Hersteller da sich ein bisschen schwerer mit tut oder dann Lackplatzer schneller passieren kann.
Ja, das kann schon sein. Witzig. Also ich hatte mal tatsächlich einen Rahmen von einem Kollegen bekommen, der hatte einen Riss am Steuerrohr und den habe ich für, ich glaube, 120 Euro bei einem Unternehmen, was darauf spezialisiert ist, Carbonrahmen zu reparieren, flicken lassen. Und das, also der hat wirklich einfach, der hat einen Teil rausgeschnitten vom Steuerrohr, hat das neu eingesetzt. Das war hinterher sogar ein bisschen dicker, aber es sah aus wie neu, in Anführungsstrichen. Es war sogar stabiler und der hat sogar was von den Decals ein bisschen nachgemalt. Das war so ein weiß-grünes Finish und das Ding fährt immer noch. Ne? Cross-Country,
ja. Also das ist ja Carbonrahmen. Dass man Carbon eben auch oft reparieren kann. Also es muss sich dann ein Fachmann angucken und wie wir es eben schon angedeutet haben, gerade nach optischen Sachen ist es da super schwer zu entscheiden. Also ein Rahmen sieht nach außen komplett super aus. Wenn man sich dann von innen anguckt oder mal dann sieht es natürlich ganz anders aus. Deswegen da auf jeden Fall immer mit dem Fachmann gucken und nicht immer nach Optik gehen. Da ist es manchmal ganz gut, das Bauteil dann doch nochmal auseinanderzunehmen oder nochmal einem Fachhändler zu zeigen, der dann vielleicht nochmal eher schauen kann, weil ja, wenn es dann, wie wir es schon angedeutet haben, wenn es dann bricht, dann halt oft unmittelbar und dann machst du halt gar nichts mehr. Das wird dann unschön.
Ich kenne sogar im entfernten Freundeskreis Leute, die selbst schon mal einen Carbonrahmen repariert haben mit der Heißluftpistole und so.
Also das klingt jetzt weniger empfehlenswert.
Absolut nicht. Don't try this at home. Ja, also bitte kein Do-it-yourself. Also bitte nicht selbst nachmachen. Aber ich hörte davon und das Rad fährt sogar noch. Aber trotzdem bitte nicht selber Carbonrahmen reparieren. Dafür braucht man tatsächlich eine Menge. Gut, derjenige hat eine Menge handwerkliches Geschick und kennt sich auch mit Bauteilen und Stabilität und so weiter aus. Der macht sowas im Live-Event-Bereich und baut da auch Dinge zusammen. Soll sein. Das heißt, du wolltest noch mal was zum Thema Nachhaltigkeit sagen? Oder war das der Satz mit den Einschlüssen und das Ding kommt dann in die Tonne? Oder haben wir dazu eigentlich Zahlen noch, was Carbon umwelttechnisch gegenüber Alu Ich meine, Alu ist auch eine Umweltsauerei, ne? Da werden ja auch.
Es sind beides Alu, Alu wie Carbon sind beides Sauereien. Also irgendwie, es ist nach wie vor immer besser, sein altes Rad weiterzufahren oder vielleicht mit ein paar Parts zu tunen, gar keine Frage. Und auch beide Teile, egal ob Carbon oder Alu, bei den meisten ist es einfach so, dass die in Fernostasien hergestellt werden und dann natürlich erstmal hierher verschifft werden müssen. Also das sind natürlich nach wie vor Punkte, die man sich immer überlegen sollte, ob der Konsum dann sein muss oder nicht. Es ist aber dann, wenn man sagt, ja, wir haben ein paar Studien bei uns zitiert im Artikel, die ja der Sache auf den Grund gegangen sind. Und es ist so, dass Carbon noch mal ein bisschen ja dreckiger ist. Es ist ja halt auch einfach Kohlefaser. Kohle, sagt der Name schon, das ist halt alles nicht so der Knaller. Aber beides sind natürlich super energieintensive Geschichten, diese überhaupt erstmal herzustellen. Ja. Ne? Also sei es das Schweißen, sei es überhaupt so eine Aluminiumhütte zu betreiben. Bei Carbon genau das Gleiche. Also Treibhaus mäßig nicht so der Knaller beides, aber wenn man da ein bisschen grüner unterwegs sein möchte, dann ist es Alu. Trotzdem ist es jetzt beides nicht so, dass man da sagen kann, ja, ich fahre doch Fahrrad und mach damit ja was für die Umwelt und habe mir deswegen ein neues Fahrrad gekauft. Das hinkt alles ein bisschen.
Ja, wahrscheinlich ist am Ende des Tages ist wahrscheinlich Stahl das umweltfreundlichste Material, ne? Weil das ja auch irgendwie recycelt werden kann. Aluminium ist ja schwierig zu recyceln.
Ja, genau. Also zumindest sagen wir mal im Mountainbike-Bereich, das hält dann wahrscheinlich auch alles ein bisschen länger, wenn man es ganz auf die Spitze treibt. Es gibt ja den einen oder anderen Fahrradhersteller, der auch Bambus nutzt. Mhm. Aber ich glaube, das wird im Mountainbike-Bereich, ist es mir jedenfalls nicht bekannt, dass es Bambusrahmen gibt. Im Citybike-Bereich sieht man das schon mal eher. Da sind ja die Belastungen ein bisschen vorhersehbarer. Ja, aber wo wir eigentlich beim Punkt sind, Alu ist im Thema Recycling einfach besser, weil Carbon kriegst du, sag ich mal, mit den Harzen einfach nicht mehr aufgewertet. Das ist halt echt super schwer abbaubar und auch recycelbar. Das ist mit Alu dann nochmal ein Tick einfacher. Aber ja, die ganzen Legierungen, die dann wieder drin sind, das ist alles auch nicht so einfach. Mhm. Also nach wie vor beides so ein bisschen schwierig.
Gibt es denn in deinem Spezialbereich, also Cross-Country, gibt es da eigentlich überhaupt Hersteller, die Alu verwenden oder ist das alles Carbon?
Nee, das haben wir dann auch noch aufgeführt hier in unserem Alu versus Carbon Special, wie viele, ich sag mal, ungleiche Brüder es am Ende dann doch gibt. Also die meisten Hersteller bieten ihre Modelle wirklich in Alu wie Carbon an. Die heißen dann manchmal gleich oder haben dann unterschiedliche Namen. Und das ist wirklich über alle Kategorien hinweg. Du hast gerade angesprochen, Cross Country sind Alu-Rahmen weiterhin ein Thema, weil es natürlich auch super preisattraktiv ist. Da gibt's dann halt schon echt coole Räder im Fully-Bereich, so um die 2.500 Euro, im Alu-Bereich, im Hardtail-Bereich so um die 1.500 Euro, wo man dann echt solide, tolle Räder kriegt und Carbon dann natürlich immer ein bisschen teurer ist. Aber es geht über wirklich alle Bereiche, ob E-Mountainbike, ob Light-EMTB, Enduro, Mountain, Trail oder Tourenrad. Mhm. Also es gibt überall eigentlich immer so die Qual der Wahl, sodass man auch wirklich da draußen sich dann überlegen kann, wo ist es mir denn wie wichtig, was das Rahmengewicht dann angeht oder welches Rahmenmaterial ich dann haben möchte. Also da, ja, ich finde es dann, ist dann immer spannend, wenn man gerade aufs Preisschild guckt, weil gerade bei diesen ungleichen Brüdern, sage ich mal, ist es dann ja auch interessant, wie die sich dann gleichen. Also im Fall des Neurons ist es so, dass die Geometrie wirklich komplett identisch ist. Ich glaube, das Steuerrohr war beim Alu 3 Millimeter länger als beim Carbon. Lass mich jetzt lügen, aber ansonsten war es wirklich nicht der Rede wert, die Unterschiede. Und bei allen anderen Rädern ist es eigentlich auch fast so, dass sie sich dann so ähneln, dass man dann, sage ich mal, auch performancemäßig keine großen Unterschiede hat, dass man nicht sagt, oh, die Alu-Räder, die haben irgendwie eine bisschen ja biedere Geometrie, dann nehme ich doch lieber das Carbon. Nee, eigentlich sind die sich alle so ähnlich, dass man da dann auch nicht irgendwelche Einschränkungen hinnehmen muss. Mhm. Was höchstens mal sein kann, dass die Funktionalität ein bisschen geringer ist. Also an den Carbon-Rahmen ist es dann mal so, dass hier und da dann noch ein Schmankerl mehr dran ist, noch ein Detail mehr ist, also irgendwie eine Anschraubmöglichkeit oder gerade diese Staufächer sind ja gerade mega im Trend, dass man im Unterrohr ein Staufach hat, wo man nochmal einen Riegel oder eine Kartusche reinpacken kann oder eine kleine Windjacke. Das haben viele Aluminiummodelle da nicht. Das ist dann so ein bisschen, ja, das Benefit, was Carbon dann mit sich bringt. Oder ja, solche kleinen Details. Aber ansonsten sind die sich sehr ähnlich.
Aber ist das eine Stabilitätsfrage? Weil ich meine, ein offenes Rohr oder eine Öffnung im Unterrohr ist eine Öffnung im Unterrohr, ne? Die ist ja beim Carbonrahmen dann letztlich auch ein schwächendes Element. Lässt man die dann nur weg, weil man dem Alurahmen das Update nicht gönnt? Oder was würdest du sagen?
Nee, ich glaube eher, dass das auch nochmal natürlich ein bisschen Produktpolitik ist. Also ich sag mal, wenn mir so ein Staufach, was gerade mega im Trend ist, was viele Leute unbedingt haben wollen, und wenn es dann heißt, haha, das kriegst du dann aber erst ab dem Carbon-Bike und das kostet dann nochmal 400 Euro mehr, obwohl dir eigentlich das Alurad reichen würde, dann sagst du natürlich, ja, mir ist das Staufach jetzt so wichtig, komm, was soll's, dann nehme ich 400 Euro mehr in die Hand. Ohne das jetzt dem Hersteller unterstellen zu wollen, aber ich könnte mir das gut vorstellen, dass es das Kalkül ist, denn einem Carbonrad ist es eigentlich viel komplizierter zu machen, weil sobald Carbon halt eine Öffnung hat, du hast es gerade schon angeschnitten, ist es halt viel komplexer zu konstruieren, ist aber auch ein bisschen einfacher umsetzbarer an einem Carbonrahmen, weil da sind wir wieder bei dem Punkt, du kannst dir einfach überlegen, okay, ich mache in dem Bereich einfach eine Lage mehr, dadurch ist mein Rohr ungefähr genauso stabil wie vorher ohne dieses Loch. Und dann kann ich das so umsetzen. Das ist mit Alu dann halt ein bisschen schwieriger. Da musst du halt generell einen größeren Durchschnitt oder Querschnitt wählen und so weiter und so fort, ohne jetzt ein Rahmenkonstrukteur zu sein oder ein Rahmendesigner. Aber das ist da mit einem Carbonrahmen wohl ein bisschen einfacher gemacht. Mhm.
Warum macht man eigentlich bei manchen Fullies das hintere Rahmendreieck dann nicht aus Carbon, sondern aus Alu? Ist das eine reine Kostenfrage oder?
Ja, das ist ja eine Kostensache. Manchmal ist es auch so ein bisschen Performance, dass es dann auf die Kinematik ausgelegt ist. Aber generell ist es eigentlich dann immer so ein Kostentreiber. Mhm. Und dann ist es ja auch, der ein oder andere Hersteller trickst ja dann gerne auch mal so ein bisschen, gerade in diesen preisumkämpften Regionen. Da guckt man dann halt oft, oh, hat einen Carbonrahmen. Ah, ist nur der Carbon-Hauptrahmen, aber das überliest man dann mal schnell. Genauso wie die halbe Welt bei den Ausstattungen immer aufs Schaltwerk guckt. Ja, und wenn da dann XT steht, ah, wunderbar, ist ja eine XT-Schaltung, aber der Hebel ist oben eine SLX, die Kette ist von mir aus in Anführungsstrichen nur eine Diode. Mhm. Und dann ist es, fängt schon wieder an, so eine leichte Mogelpackung zu sein.
Blender-Schaltwerk.
Ja, genau. Kennt ja irgendwie jeder, ne? Und genauso ist es, glaube ich, auch schnell bei so einem Rahmen, weil mittlerweile muss man ja auch sagen, die Aluminiumtechnik ist ja auch so weit fortgeschritten, wenn du da teilweise nochmal die Schweißnähte nachbearbeitest, nochmal nachschleifst, dann ist es ja wirklich bei so einer Fashion-Lackierung echt schwer, dem Rad anzusehen, ob das jetzt ein Alurahmen ist oder ein Carbonrahmen. Also gerade jetzt so die neuen Scott-Modelle, die haben jetzt alle den Dämpfer im Rahmen, also innenliegend. Das sieht dann echt super heiß aus. Man erkennt gar nicht, dass es ein Fully ist. Und die gibt es auch mit Aluminium-Variante. Also das ist nicht nur den guten Carbonrädern vorenthalten. Und wenn die in so einer richtig knackigen Farbe kommen, bei uns im Keller stehen ja dann diverse Testmodelle. Ich muss dann echt zweimal hingucken, ist das jetzt ein Alurahmen oder Carbon? Also das ist auch irre, was da mittlerweile passiert oder wo auch die Gewichte angekommen sind. Also jetzt zum Beispiel bei Specialized, so die Hardtail-Gewichte, die habe ich im Kopf. So ein Schisselrahmen wiegt um die 1200 Gramm, das ist das Aluminium. Das waren früher die Top-Carbon-Rahmen. Also da sind wir mit Alu-Rädern, mit Alu-Gewichten fast da, wo mancher Carbon-Rahmen heutzutage ist. Und das zeigt ja, was sich auch da in der Fertigungstechnik in den Möglichkeiten auch einfach getan hat und auch weiterhin tun wird, da bin ich überzeugt von.
Und du glaubst, es wird noch leichter?
Nee, ich glaube, irgendwo ist dann halt ein Werkstoff auch mal am Ende. Ich meine, Alu wird jetzt, glaube ich, nicht irgendwie eine neue Legierung erfunden und dann ist das auf einmal 200 Gramm leichter. Aber es zeigt ja einfach, was so ging. Und vor allen Dingen mit diesen neuen Schweißtechniken, dass du es halt einfach auch optisch nicht mehr siehst. Gerade so auch im Rennradbereich, wenn du da das Carbonrad neben das Alurad stellst, klar, hier und da sieht man einen Unterschied, aber die sehen beide so top aus und genauso das gleiche bei den Carbonrädern im Mountainbike-Bereich auch. Also es ist ja nicht so, dass die Alus dann so das hässliche Endline versus dem wunderschönen Carbonrad ist, sondern man sich da irgendwie auch gut mitblicken lassen kann und dann auch guten Gewissens da zum günstigeren Rad greifen kann und trotzdem super viel Spaß hat. Also auch fahrtechnisch, auch von der Fahrperformance sind die beide so nah beieinander, wo man mit beiden echt super viel Spaß hat.
Ich muss gerade so ein bisschen lachen, weil so es gibt ja Firmen, die zelebrieren die Schweißnaht ja absolut, ne? Also da, also Nikolai ist das beste Beispiel dafür oder andere Alu, sag ich mal, Kleinmarken, die sehr populär sind, aber die, da guckst du ja zuerst auf die Schweißnaht, ob die schön sauber geschuppt ist und
auf die, genau, die Schuppung, da, wird, da geht's
genau, doch bei die Schuppung, drum. Da wird nichts verschliffen, da wird genau darauf geachtet, hier hat der Schweißer ganz exakt die Schuppen gesetzt und das ist für mich ein totales Beauty-Merkmal, sag ich mal, also da würde ich jetzt nicht sagen, oh, ein hässliches Entlein, das ist ein Alurahmen.
Nee, nee, da geht's ja auch gar nicht drum. Aber man hat ja irgendwie immer so im Kopf.
Schon, ne?
Genau. Ja. Man sagt ja immer, oder das ist ja bei vielen auch im Kopf, Carbon muss immer besser als Alu sein, weil neuer Werkstoff, weil leichterer Werkstoff. Aber das ist halt auch alles ein bisschen kurz gesprungen. Also jeder, alles hat seine Vor- und Nachteile. Jeder kann auch das wählen, wo er Bock drauf hat. Und es gibt jetzt nicht das eine oder das andere. Das ist, finde ich, ganz wichtig. Also da jetzt irgendwie zu sagen, kommt nur noch ein Carbonrahmen ins Haus, alles andere kannst du kicken, so ist es.
Ja, vor allen Dingen, wenn du mal beim Carbonrahmen so in die, also innen reinguckst, ne, da sieht es ja zum Teil auch ganz schön krautig aus, ne?
Ja, aus wie Hempelsen am Sofa. Ja, das ist schon so. Ja. Da kann man dann auch teilweise so die Rahmengüteklassen, dann mal die Unterschiede. Also das sind wirklich so die Details, wo man dann auch mal sieht, okay, das ist jetzt ein Rahmen, ein Carbonrahmen für 2.500 Euro oder einer für 5, den es dann gibt. Ne? Also da siehst du dann schon innen drin, aha, hier hat man sich dann nochmal mehr Gedanken gemacht oder da ist eine Zugführung anders gelegt oder allein so, das ist alles nicht so rau, wo irgendwas aufsteuern kann, sondern da hat man dann nochmal mehr in die Nacharbeit gesteckt oder auch so Lackierungsthemen, du hattest es eben schon gesagt, da erkennt man da nicht Unterschiede so rum.
Lass uns noch ein bisschen durch Komponenten gehen, weil wir haben noch nicht so viel Zeit auf der Uhr und
ja, ist schön, da können wir da ein bisschen ins Detail gehen, weil das ist echt spannend.
Carbon versus Alu und nicht Carbonrahmen versus Alurahmen. Und ich würde, also Laufräder hatten wir schon. Also mir ist mir das schon passiert. Carbon-Laufrad, Peng, kaputt bei der ersten Ausfahrt. Durchschlag, zack, Felgenhorn gesplittet und ich im Urlaub und langes Gesicht. Dann bin ich hingegangen, habe mir Sekundenkleber gekauft, habe das irgendwie da reinlaufen lassen in den Spalt und habe den, ich weiß nicht mehr mit irgendeinem, ich glaube, ich habe aus einem Vorbau, habe ich, glaube ich, so eine Art Schraubzwinge gebastelt, habe das dazwischen eingeklemmt, habe den Vorbau abgemacht, die Felge da eingeklemmt, das Sekundenkleberzeug rein, zugedreht und war über Nacht stehen lassen, am nächsten Morgen mit Schleifpapier abgeschliffen, top, lief wieder, aber war auch kaputt, ne? Also eigentlich so. Und Alu-Felge, die hat gerne mal so einen Dong, ne? Dann hast du da so eine Beule drin, das rauszubiegen, das geht. Sieht halt hinterher nicht mehr schön aus, aber man kann auf jeden Fall weiterfahren. Da finde ich das Thema fast schon, also weiß ich nicht, ich glaube, wir hatten es jetzt neulich in der Werkstatt auch, unser Werkstattleiter kam auch in die Werkstatt und meinte, mir ist irgendwie ein Laufrad kollabiert, peng, einfach so, er wusste gar nicht warum. Also aus dem Nichts, ist dir das auch schon passiert?
Nee, da sind wir wieder bei deinen Schauergeschichten.
Nee, nichts Schauergeschichte. Das war nicht meine, nicht. Also, sondern die ist mir zugetragen worden.
Ja, also auch die Reparaturmaßnahme klang jetzt sehr spannend, aber schön, dass
das hat funktioniert. Das Laufrad fällt immer noch.
Urlaub gerettet hat.
Immer noch.
Sowas ist natürlich immer sehr, ja, es ist immer mit, es kann dann halt auch schief gehen irgendwie, dass man sich vertut. Egal, deine Frage war eine andere. Ja, ich habe auch schon Alu-Laufräder kaputt gefahren, nicht nur Carbon-Laufräder kaputt gefahren, nicht nur eins. Und da sind wir halt wieder beim Punkt, so bei Durchschlagssituationen oder wenn dir mal richtig einen Stein mit Wucht da drauf hämmert, dann kann sowas natürlich kaputt gehen. Und ja, gerade ich bin halt im Cross-Country-Sport unterwegs, wo wirklich viel auf Gewicht geachtet wird. Und ich traue mich dann trotzdem mal auf einem Enduro-Track irgendwie auch einen Enduro-Sprung mitzunehmen. Da sind wir dann oft wieder bei so Punkten, wofür ist ein Laufrad konzipiert, wofür ist ein Fahrrad konzipiert. Und wenn man dann halt Dinge damit macht, wofür es eigentlich nicht freigegeben ist, wofür die Materialien nicht vorbereitet sind, dann können natürlich auch mal Sachen in die Hose gehen. Und so ist es bei mir halt auch passiert, dass wenn ich mal einen richtig krassen Durchschlag gefahren bin, weil ich meinte, da einen Sprung zu springen und den zu kurz gesprungen habe, also mal wieder überambitioniert war, dass dann da halt meine Felge sagt, jo, mit mir nicht. Das ist natürlich klar, da sind wir immer bei diesem Intended Use, also wofür ist was entwickelt worden und dann geht halt mal was schief. Aber wie du gerade aus deiner Erfahrung erzählt hast, ist es gerade bei so kritischen Sachen für langfristige Dinge meistens besser, dann einen Alulaufrad zu nehmen, weil das einfach fehlerverzeihender ist. Und gerade wenn eine Delle drin ist, bolzt das aus und dann geht's halt
weiter. Ich würde auch sagen, also gerade so, wenn man on Mountain Enduro fährt, da finde ich, da sind Carbonlaufräder irgendwie ja schön, aber vor allen Dingen, wenn man da auch ein bisschen geringeren Luftdruck mal fahren möchte und sich dann einen Durchschlag holt, dann ist beim Carbonlaufrad halt einfach mal, da hat man ein paar tausend Euro oder 1.000 Euro mal einfach für die Tonne, weil das einfach durchschlägt und dann auch wirklich nicht so richtig reparierbar ist. Was ich da hatte, dass das Felgenhorn einen mitgekriegt hat und einmal gespalten war der Länge nach, das ist sozusagen das Minimum gewesen. Gut, der Reifen war auch hinüber, aber normalerweise sieht das schlechter aus. Also ich würde zumindest im richtigen Geländeeinsatz, wo es ein bisschen härter zur Sache geht, würde ich eher immer auf Alu Laufräder tippen gehen.
Ja, auch da kommt es, glaube ich, darauf an. Auch da hat sich natürlich super viel getan. Also, dass du jetzt wirklich so ein voll für den Enduro-Sport entwickeltes Carbon-Laufrad kaputt kriegst, da musst du schon viel machen.
Ich bin total gespannt, weil ich habe gestern die Specialized Roval Laufräder installiert und die sind halt definitiv für den Enduro-Sport entwickelt. Die sind so groß wie Waschtrommeln, so ein bisschen gefühlt. Super breit, machen den Reifen natürlich auch total breit. Aber bin ich gespannt, ob ich die in Anführungsstrichen kaputt kriege.
Ja, und wenn, dann sind wir ja schon wieder an dem Punkt, dass halt heutzutage die meisten Laufradhersteller auch einfach diese sogenannten Crash-Replacements anbieten. Dann entweder für eine geringe Zuzahlung, dass man das dann ersetzt bekommt, wenn was doch kaputt geht, oder viele Hersteller bieten es dann auch an. Also, hey, wenn du unsere Felge kaputt kriegst, dann herzlichen Glückwunsch, dann hast du es geschafft. Die sind nicht kaputtbar, dann kriegst du was Neues von uns. Und da habe ich schon viel auch im Freundeskreis echt gute Erfahrungen gehört, dass wenn dann doch mal was in die Hose geht, dass die Hersteller dann da auch nicht knauserig sind, sondern dann auch die Einsprechkosten übernehmen oder sagen, hey, wir schicken dir einfach ein komplettes neues Laufradsatz, einen neuen Laufrad raus und dann geht's weiter. Also ich glaube, da hat sich einfach viel getan. Und da muss man dann, glaube ich, auch so ein bisschen wissen, was tut man. Also wenn man jetzt so der typische finale Ligure-Shredder ist oder auch mal in alpinem Gelände unterwegs ist, dann muss man sich, glaube ich, auch die Frage stellen, ist dann das Carbon-Laufrad für einen das Richtige oder nimmt man da einfach ein fehlerverzeihenderes Alu oder vor allen Dingen halt auch so den Riding-Style. Also Carbon ist einfach viel steifer, das ist auch in der Felge dann so, und ist es dann nicht besser, ein Alu-Laufrad zu fahren, was dann nochmal ein bisschen mehr nachgibt und man dadurch auch wieder mehr Fahrperformance hat und Traktion gibt. Also ich meine, man braucht sich nur mal einen Downhill World Cup angucken. Wir hatten es eben schon, die bezahlen ihr Material nicht und trotzdem setzen da immer mehr oder die meisten nach wie vor auf Alulaufräder, weil die halt einfach das bessere Feedback an den Fahrer weitergeben und sich dem Untergrund besser anpassen können. Also es ist nicht so, dass nur weil Carbon leichter und steifer ist, dass auch dann überall performance-seitig besser ist. Wenn man jetzt sagt, ich bin eigentlich eher der Tourenfahrer oder von mir aus auch Cross-Country-Fahrer, dem es halt viel auf Effizienz geht, der schnell von A nach B kommen will und auch mal bergauf viel fährt und da eben diese Steifigkeit braucht, dann ist da nach wie vor, würde ich behaupten, Carbon halt immer noch die bessere Wahl. Dass es in so Gravity-Sportarten in Enduro anders aussieht, da würde ich dir uneingeschränkt recht geben, klar. Es kommt halt immer darauf an, wie so oft im Leben.
Ja, ich bin ja immer für steile Thesen bekannt, ich bringe da die steile These bei meinen Reifen, die sind so weich, da merke ich jetzt gar nicht, ob das Laufrad weich ist. Aber das ist so mein privates Ding. Gehen wir weiter. Lenker, Carbonlenker. Fährst du ja, nein? Was fährst du lieber, Alu oder Carbon?
Da ist es auch so, dass ich auch eher auf Carbon gehen würde, weil da ist es einfach klasse, dass man da auch gezielt eben diese Flex einsetzen kann. Also dass du halt einfach gewisse Schläge, so Mikrovibrationen oder auch was das Fahrwerk eben nicht rausfedert, dass du das bei dem Alu-Lenker wortwörtlich einfach durchgeprügelt bekommst. Und da schafft es einfach ein Carbon-Lenker, den man in gewissen Bereichen ein bisschen softer gestalten kann. Eben gerade, da sind wir wieder bei diesem Lagen-Layup-Design, wo man sagt, okay, in dem Bereich, da soll es bitte ein bisschen weniger steif sein. Und da haben wir ja neulich auch erst gerade einen Test gemacht, so in Sachen Komfort, Lenker. Das ist irre, was man da mit den Lenkern rausholen kann oder eben auch nicht. Also da macht man sich, glaube ich, sich und seinen Gelenken eine Freude, wenn man meiner Meinung nach einen Carbonlenker fährt und dann einfach diese Vibration vom Körper und speziell von den Gelenken fernhalten kann.
Das ist, glaube ich, ein Jahr her, der Test, aber wir, ja. Aber ich hab ihn gemacht tatsächlich. Das war so einer meiner wenigen Komponententests, die ich gemacht habe in letzter Zeit. Und ich habe tatsächlich, das ist eigentlich ganz witzig zu erzählen, weil ich habe tatsächlich einen Blindtest gemacht. Also ich habe mir die Lenker von unserem Mechaniker einpacken lassen in so mit Klebefolie und so ein bisschen Papier und so.
Das sah echt heiß aus. Ich habe den Testausbau damals gesehen, dachte, was habt ihr?
Dass ich wirklich nicht erkennen konnte, welches Modell es ist. Ich wusste ja, was mich sozusagen erwarten soll laut Hersteller von dem Modell, weil ich die Modelle ja auch bestellt habe, die Lenker. Und hätte ich jetzt gewusst, das ist der Reverse, das ist der Pro oder der SQLab oder was auch immer, dann hätte ich gewusst, der soll jetzt ein bisschen flexen. Und dann hätte ich das wahrscheinlich hineingespürt, obwohl es gar nicht da gewesen wäre. Und so habe ich dann, tatsächlich bin ich dann so eine immer gleiche Testrunde gefahren. Da war ein bisschen Kopfsteinpflaster drin, also schnelle, harte Schläge, dann so ein Drop, wo man das war so ein halber, dreiviertel Meter von so einem Brunnenplateau aus, so ein richtiger Bums. Und dann halt so dieses Lenkverhalten und generell. Und es war echt verrückt, weil ich habe dann so ein Ranking gemacht von bis, ich glaube, es waren so 12, 13, 14 Lenker, und da habe ich die so einsortiert nach der Steifigkeit. Und wir haben das dann auch nochmal gemessen mit so einem, sage ich mal, ein bisschen improvisierten Messaufbau. Aber es hat sich genau gedeckt, was echt verrückt war, weil ich jetzt auch nicht der ultra feinfühlige Fahrer gefühlt bin. Das waren jetzt viele Fs in diesem Satz, aber man konnte es wirklich rausspüren, und das finde ich echt verrückt. Ich meine, da war ein Lenker dabei von Pro, also diese Komponentenmarke von Paul Lange, die so mit Shimano assoziiert ist. Das Ding war richtig weich. Also wenn du den wirklich, das ist, ich glaube, der ist in Serie, ist das ein 78er. Wenn du da schön außen anfasst und über ein Kopfsteinpflaster fährst und nimmst einen Alulenker dagegen, das sind Welten. Das ist wirklich, das sind gefühlt jetzt mal in Bar gesprochen, ist das ein Bar weniger Luftdruck, grob gesprochen, den du da gefühlt an der Hand an Vibrationen ankommen hast. Das muss man dann fast schon ein bisschen beim Lenken so sich dran gewöhnen, weil der auch ein bisschen...
Das musst du einklaren,
der ist weicher, definitiv. Aber ich fand es irgendwie cool, dass man da so viel Flex reinkriegt. Und diese Marke hat ja auch für die Athetons und so, also für Downhill Racer innen Komponenten gebaut. Das heißt, das Zeug ist auch stabil genug. Das flext halt einfach mehr. Da fand ich es wirklich irre, und ich fahre auch ganz gerne Carbon-Lenker, allerdings nicht so ultraleicht Dinger, weil da habe ich auch Angst davor, dass mir das Ding irgendwie mal so wegsnappt und ich dann meine Zähne Bekanntschaft mit dem Vorbau machen. Aber so, ich sag mal, einen dickwandigen Carbon-Lenker fahre ich auch auf jeden Fall. Also ja. Vorbau? Beim Vorbau würde ich niemals Carbon fahren. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie fühlt sich das falsch an.
Nee, vor allen Dingen beim Vorbau ist es dann wieder, finde ich, super spannend. Da gab es ja auch diverse Hersteller, die sich daran probiert haben, aber da ist es gewichtsmäßig, musst du da so viel Material in Sachen Carbon verwenden, dass es gewichtsmäßig... Also ein Unterschied von 7 bis 8 Gramm war das, glaube ich, mal, was ich so für manche Hersteller im Kopf habe, zwischen Alu und Carbon. Und dann halt lieber Alu nehmen, was sich maximal höchstens verformen könnte, aber sich irgendwie ankündigt, bevor es bricht, versus halt eben diese, weil wenn der Vorbau bricht, dann machst du gar nichts mehr. Also auch beim Lenker. Ja. Da wird es halt nochmal kritischer, aber das kündigt sich hoffentlich irgendwie an. Oder du kannst noch irgendwas tun. Aber beim Vorbau ist es einfach, da ist nichts mehr manövrierfähig, und deswegen würde ich da niemals diese Wette eingehen. Also bei so Lenker-Vorbau-Kombis, die jetzt im Trend sind, speziell im Cross-Country-Bereich, da ist es dann alles ein Bauteil. Da ist es dann was anderes, weil die sind eigentlich auch alle so gestaltet, dass da nichts passiert. Eigentlich in Anführungsstrichen, ne? Man weiß ja nie. Aber bei so einem klassischen Aufbau mit einem Lenker und einem Vorbau, zwei separaten Teilen, würde ich da niemals auf die Carbon-Variante
gehen. Haben die nicht auch einen fancy Namen, diese Einheiten?
Ja, da gibt es mittlerweile ganz viele. Wir nennen es im Heft immer in der Monocoque-Bauweise, deswegen nennen wir das auch so. Aber da gibt es ja mittlerweile, Syncros hat damit angefangen hier, Nino Shooter und Co., aber da gibt es ja tausende, wo Wall macht das, Bike Ahead macht das. Da kriegst du eigentlich von allen großen Herstellern mittlerweile was. Geht dann aber auch ins Geld und einen großen Nachteil.
Ich dachte Bezeichnungen dieses Bauteils. Das heißt immer Monocoque.
Achso, nee, Lenker, Vorbeikombi, okay. One-Piece-Cockpit kannst du eigentlich nennen, wie du willst. Genau, das Problem ist halt immer, dass man genau wissen muss, welche Maße man haben möchte. Also die Zeiten früher, oh, ich will mal einen anderen Lenker, ich will einen breiteren fahren, ich tausche nur den Lenker. Das geht dann halt gleich immer ins Geld, weil du das ganze Bauteil tauscht, genauso Vorbaulänge. Du musst eigentlich einmal am Anfang wissen, was du für ein Maß haben willst, oder du musst auf deinen Fahrradhersteller beziehungsweise deren Produktmanager vertrauen und hoffen, dass er für deine Rahmengröße genau die richtige Breite beziehungsweise Länge ausgewählt hat. Und das macht es natürlich alles viel komplizierter. Wenn man da spezielle Vorlieben hat oder vielleicht auch anatomisch andere, nicht so der Durchschnittsmensch ist, dann wird es schwierig.
Drei Teile haben wir noch und ich bin mir sicher, du kommst nicht auf das dritte, deshalb fange ich erst mit dem zweiten an. Sattel würde ich sagen, also Sattelgestell ist... Also ich habe viele Sättel getestet. Das ist, wenn die hochoval sind, passen die auch nicht in alle Stützen. Die passen zwar mittlerweile in viele Stützen, wenn das Carbongestell irgendwie 9x7 mm ist. Standard ist ja 7x7, glaube ich. Ja, ist 7x7 rund. Ja, ja, ja. Also ich spüre da keinen Unterschied komfortseitig. Das ist, glaube ich, ein reines Gewichtsding. Und deshalb würde ich auch sagen, wenn man auf die 20, 30 Gramm, die das Unterschied macht, zu einem Manganese-Gestell, wo ich ja immer noch nicht so genau kapiert habe, was das eigentlich für eine Legierung ist, weil reines Magnesium wird es schon nicht sein, aber irgendeine Legierung.
Ich glaube, es ist Magnesium mit Aluminium.
Ich glaube auch, ja, ja.
Aber ich bin
und dann
da
noch ein bisschen Chrom drin. Ich glaube, das ist irgendwie so ein...
Ja, genau.
So, die Mischung genau, macht's. Das ist irgendwie so ein... schwarzer so ein Cappuccino mit Zucker.
Aber dann bist du ja noch im normalen Bereich der Sättel unterwegs, wenn ich jetzt direkt eingrätschen kann.
Ach so, weil
kann.
Du jetzt also mit der Vollcarbonschale kommst.
Ich würde mit der Vollcarbonschale. Also bleiben wir mal bei den Rails, bei den Kufen unten, wo Gestell, danke, das Wort hatten wir. Ja, dann finde ich, da ist es wirklich nicht so krass der Unterschied spürbar. Auf der Waage dann schon, das macht dann schon echt viel aus. Wo es dann ja, schon. Also wenn wir jetzt wieder, also ich glaube, die Gewichtsunterschiede so für einen Cross-Country-Racer sind 50 Gramm viel. Für einen Enduro-Fahrer, der lacht sich wahrscheinlich tot.
Ja, 50 würde ich jetzt auch schon sagen, dass das viel ist. Aber ich glaube, die sind da meistens so bei 30. Aber der Preisunterschied ist dann 150 Euro mehr, so gefühlt.
Kommt so drauf an. Also wenn wir jetzt mal vom typischen Leichtbausattel, dem Sellitalia SLR Flight, schlag mich tot ausgehen, ich glaube, dann ist es schon zwischen so einem SLR Carboni irgendwie, der wiegt dann wahrscheinlich 90 und der normale Alu wiegt 150 oder so, schätze ich mal. Aber ja, ja, kann man drehen und wenden, wie man will. Was dann einen großen Unterschied macht, ist dann halt eine Carbon-Decke zu haben, also so wirklich Vollcarbon-Sattel. So der bekannteste da draußen ist wahrscheinlich die Tune Speed Needle, die ja dann wirklich ja fast mit gar keinem Polster dahin kommt und man echt auf dem reinen Carbon Platz nimmt. Und da war ich so in meinen Jugendzeiten als Vollblut-Racer echt großer Fan von. Bin dann halt so 80 Gramm Sättel gefahren. Meine Mom hatte damals bis heute Sorge, dass das mit den Enkelkindern dann auch gegessen ist. Ich muss sagen, ich fand die echt immer komfortabel, dadurch, dass halt das ganze System irgendwie flexen konnte.
Naja, und weil du als Racer ja auch viel im Wiegetritt fährst. Ne?
Nee, ja, weil man einfach, glaube ich, viel Zeit im Sattel verbringt und einfach Sitzfleisch hat und sich dadurch ja das irgendwie dann auch angewöhnt, mit solchen Sätteln klarzukommen. Aber ja, also ich fahre es auch heute noch sehr gerne, aber muss sagen, habe irgendwie auch so das normale Sattelkonzept irgendwie lieben gelernt. Das Problem ist halt, also meistens ist es so, wenn der da was bricht, wenn da Carbon irgendwie kaputt geht, dann ist es oft unten an den Rails oder da sind ja oft auch verklebte Bauteile, dass sich dann der Kleber löst. Das hatte ich bei meinen zwei super Leichtbausätteln dann mal. Und das ist halt auch so ein Bauteil, was dann irgendwie doch mal bei einem schnellen Schlag dann kaputt geht und bricht. Und ich bin irgendwie aus diesen aktuellen Zeiten habe ich es lieber, dann doch ein 50 Gramm schweres Rad zu haben, als dann irgendwas, was kaputt geht und dann ärgerst du dich und dann ist die Tour beendet. Und ach, also so die richtig harten Leichtbauzeiten, die sind, glaube ich, auch vorüber. Dass man da überall was rausschwitzen muss.
So, und wichtiges Teil, Kurbel, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
Stimmt. Also. Ja, das ist auch wieder so ein Steifigkeitsthema, ne? Das Carbon-Kurbelarme, muss man es ja nennen, einfach steifer sind und dadurch dann das Power besser transferieren können. Aber auch da, so Kurbelarme machen ja gerne mal schönen Bodenkontakt oder man bleibt doch mal irgendwo hängen an der Wurzel und das tut dann irgendwie richtig
also
weh.
Also ich fahre ja aktuell die sündhaft teure Raceface Era Kurbel, also Era, und die hat nicht nur so Kunststoffschuhe direkt um die Gewinde drumherum, also für einen Aufsetzer, sondern die hat auch seitlich unterhalb beziehungsweise so von der Mitte, von der Achse hin Richtung Mitte des Kurbelarms hat die auch so einen richtigen Metallschild da drauf geklebt. Also wirklich so ein, ich weiß gar nicht, ich glaube es ist Stahl, es ist wahrscheinlich Alu, aber wirklich.
Ich glaube, es ist so eine Aluplatte drauf. Aluplatte,
genau, also die geht sogar drumherum. An den Seiten, die ist nicht nur einfach so oben drauf, sondern die geht seitlich tatsächlich rum. Und das Witzige ist, ich war mit dem Ding irgendwie da Eckes Bormio Stelvio irgendwie fahren, Enduro-Touren, und es macht einen irrsinnigen Rums bei einer Abfahrt und da ist genau auf dieses Metallschild, auf dieses Schutzschild, ist ein dicker Stein geknallt und ich dachte nur so, okay, wenn das Ding ja jetzt nicht gewesen wäre, dann hätte das richtig,
sehr spannend,
ja, auf
geworden.
Jeden Fall. Also vor allen Dingen Carbon muss man ja auch ein bisschen Vertrauen darin haben. Ne? Also wenn da wirklich eine Macke drin ist, dann kannst du ja eigentlich, also ich hätte dann keine Lust mehr damit, wirklich herausfordernde Abfahrten zu fahren, weil ich immer das Gefühl hätte, wenn ich jetzt hier mal wirklich Gewicht und eine harte Kompression oder Landung habe, dann macht es Schnapp und das Ding ist weg. Gewichtslimits haben wir auch noch nicht drüber gesprochen. Wir hatten es vorhin kurz bei Laufrädern. Aber da bin ich immer so ein bisschen und tatsächlich bei Carbon-Kurbeln, also die Raceface-Kurbel, die ich fahre, die hat jetzt alles mitgemacht. Die hat da auch diese Bewährungen. Aber da hat man tatsächlich vor allen Dingen so in der Vergangenheit, so als es losging mit Carbonkurbeln, da hat man relativ häufig gehört, dass was kaputt ist, dass irgendwelche Gewinde rausreißen oder Gewinde sich lockern und dann anfangen zu knarren und zu knarzen. Und also wenn ich was nicht testen müsste, sondern kaufen, würde ich, glaube ich, Alu kaufen.
Ja, auch da sind die Gewichtsunterschiede echt marginal. Also wenn man sich mal so eine XDR-Kurbel von Shimano anguckt, die sind jetzt auch nicht günstig, aber das liegt dann gewichtsmäßig jetzt nicht absolut auf einem komplett anderen Stern.
Echt, hätte ich jetzt gedacht.
Im negativen Sinne. Das ist nicht so viel.
Weil die Spindel immer noch Metall sein muss, ne, wahrscheinlich.
Genau, ja, also was dann halt schon einen Unterschied macht, das darf man dann halt auch nicht unterschätzen. Es gibt ja dann immer Unterschiede zwischen rotierender Masse und ja halt einfach anderen Anbauteilen. Ne? Also Laufräder ist rotierende Masse und eine Kurbel am Ende auch. Die wirst du einfach mit jeder Kurbelbewegung, beschleunigst du die, genauso wie es interessant ist, was deine Schuhe wiegen oder deine Pedale wiegen, weil das ist nur einfach dann halt, macht einen Unterschied. Und da gehört eine Kurbel eben dazu. Deswegen wird man das da dann halt, glaube ich, schon ein bisschen merken. Aber bei allen anderen Anbauteilen kann man das hier und da, glaube ich, dann auch mal. Also ich sag mal, ob jetzt hinten, ist ja auch so ein Thema, ob der Schaltwerkskäfig aus Carbon ist oder aus Alu. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Das ist cool. Das macht vielleicht im Gesamtgewicht deines Rades was. Aber deswegen wirst du nicht schneller und nicht langsamer sein.
Das wollte ich eigentlich auch noch fragen.
Lehne ich mich mal weit aus dem Fenster, ohne dass wir das je getestet haben, aber ich würde jetzt mal behaupten, das wird auf 20 Kilometer keinen Unterschied machen.
Ich habe ja vorhin gesagt, noch drei Teile haben wir. Ich habe jetzt noch das vierte, hast du genannt, den Carbon-Schaltwerkskäfig. Bist du irgendwann mal was total Absurdes aus Carbon gefahren? Kettenblätter? Gibt's sowas aus Carbon?
Ja, gibt es. Das habe ich auch schon angefragt. Ja, genau. Aber das ist dann eine Mischung.
Okay.
Also es gibt einmal einen Hersteller, ich glaube, das ist aber nur für Rennräder freigegeben, das ist dann wirklich alles aus Carbon, also auch die Zähne. Aber das hält dann halt, das ist halt für so Tour de France-Profis, die das dann irgendwie nur auf einer Bergetappe fahren, dann gehen die Dinger auch direkt in eine Tonne. Es gibt jetzt aber auch im Mountainbike-Bereich von einem spanischen Hersteller, die auch solche One-Piece-Cockpits bauen. Damit sind die groß geworden. Gemini heißen die. Die bieten jetzt auch ein Carbon-Kettenblatt an. Ich hoffe, dass ich das auch bald mal testen darf, weil es würde mich interessieren, wie lange das hält. Da sind aber tatsächlich die Zähne, soweit ich das weiß, ich hatte es noch nicht in der Hand, aber so wie ich es mal online recherchiert habe, sind die Zähne schon noch, ich glaube, aus Alu. Und dann ist das ganze andere drumherum, der Spider und Co., der ist dann aus Carbon gefertigt. Also solche verrückten Sachen gibt's. Das bin ich noch nicht gefahren. Ich habe aber aktuell einen Schaltwerkskäfig aus Carbon im Einsatz von Ceramic Speed. Das ist ja so ein bisschen Edeltuning, so extra oversized, also extra große Umlenkrollen, die dann halt einfach mit dem Nachzug ein bisschen Watt einsparen sollen. Also ganz ehrlich,
komisch
ich
aussehen.
Fühle überhaupt keinen Unterschied. ja, die sehen komisch aus. Ich sage immer so ein bisschen Zahnarztröllchen, weil die halt einfach irgendwie 500 Euro kosten, nur das Schaltwerkröllchen, aber 9 Watt sparen soll in Theorie. Also entweder ich hatte schlechte Beine jedes Mal, wo ich die gefahren bin, aber ich merke da jetzt nicht einen Unterschied wie Tag und Nacht. Also die 500 Euro lieber ins Trainingslager für ein langes Wochenende stecken und du bist danach schneller, wette ich mit dir. Aber ja, also das sind so Absurditäten, die man vielleicht fahren kann. Es gibt jetzt auch die ersten Carbon-Bremsbelege, also nicht das, was dann auf die Scheibe gepresst wird, sondern die Trägerplatten, die aus Carbon sind. Das bin ich auch noch nicht gefahren. Das ist mir aber auch so, also in manchen Bauteilen, die sicherheitsrelevant sind, speziell die Bremsen, da will ich nicht irgendwie solche Sperenzien anfangen oder auch Scheiben aus Carbon oder wo die Scheibe quasi, die Bremsscheibe mit Carbon teilweise gefertigt wird. Weiß ich nicht, das ist mir alles immer, am Ende hängt da irgendwie dein Leben dran und du fährst deine Abfahrt und dann sagt die Bremse, ich bremse jetzt nicht mehr. Weiß ich nicht, das ist wieder so dieses Vertrauensthema.
Beim Hebeln kann man es aber machen.
Ja, Hebel ist es, finde ich, was anderes, weil ich weiß nicht, da hast du ja auch immer zwei Bremsen. Gut, hättest du in anderen Fällen auch, aber bei einem Hebel habe ich da irgendwie mehr Vertrauen. Ja. Der bricht, glaube ich, nicht so ad hoc dir auf einmal weg. Wo wir bei bekloppten Bauteilen sind, dann habe ich auch gleich, ich hatte Tubeless-Ventile aus Carbon.
Ich wollte gerade nach Ventilkappen fragen, aber Tubeless-Ventile komplett aus Carbon?
Komplett aus Carbon, ja. Und das ist mir dann auch irgendwann abgebrochen.
Super. Ja, Test bestanden.
Nicht da. Hat zum Glück vor der Fahrt. So cool. Okay. Dann, ja, dann habe ich nochmal einen Satz bekommen, weil das wohl angeblich wie immer dann so die Presseausrede ist. Ja, das war noch Prototyp und so. Die anderen halten heute noch, aber das Vertrauen ist seitdem dahin.
Ja,
aber ich glaube, das wäre so meine Serie. Ah, was man noch sagen kann, Flaschenhalter.
Wollte ich gerade, das war mein viertes Teil. Und weil
perfekt.
Das Geile,
okay, da wäre ich echt nicht
sehr gut, sehr gut, weil beim Flaschenhalter finde ich ja, hat Alu einen super Vorteil. Du kannst den nämlich biegen, wenn du eine kleine Flasche mit Sprudel kaufst, weil die so einen geringen Durchmesser hat.
Das stimmt, das wird mit Carbon.
Das macht man natürlich,
dafür wiegt's auch das Doppelte.
Macht man natürlich nicht beim High-End-Flaschenhalter, sondern bei den ollen Dingern, die so gebogen sind, aber irgendwie ist das praktisch. Und man sieht das auch immer wieder, finde ich.
Ja. Aber wobei die, wenn man dann doch mal irgendwie so eine, die typische Teeflasche mitnimmt, so die Sick-Bottle, dann klimpern die. Das machen Alus nicht.
Aber es gibt von Sick auch spezielle Flaschenhalter. Oder gab es zumindest mal. Die sind aus Plastik letztlich und das letztlich sieht das so ein bisschen aus wie ein, ja, wie soll man sagen, wie so ein Schmetterling. Und dann dreht man den so zusammen zu einer Rolle und dann wird der an zwei Stellen mit einer Schraube einfach angeschraubt. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber es gab es mal speziell für SIG-Flaschen Flaschenhalter. Ja.
Also wenn wir den Exkurs noch ganz kurz machen zu Flaschenhaltern, was ich jetzt gesehen habe, es gibt jetzt einen Flaschenhalter mit so Boa-Verschluss, der sogar theoretisch eine komplette Weinflasche fassen könnte. Das fand ich so cool. Also hat jetzt nichts mit Alu und Carbon zu tun, aber ich dachte, ey, das nächste Picknick ist gerettet. Ah, dann zu Fuß nach Hause gehen.
Also nichts gegen die Firma, nichts gegen die Firma Boa Technologies, aber es ist schon so, dass man so ein bisschen das Gefühl bekommt, die versuchen auch überall dran zu kommen. Also an Helmen sind sie
überall
schon.
Überall muss ein Boa-Verschluss dran.
Bitte?
Ja. Überall muss ein Boa-Verschluss dran.
Also an Helmen gibt es schon, an Schuhen natürlich sowieso. Wo war es noch?
Es schreit nach einem Boa- und Flaschenhalter-Podcast, den wir in der Folge mal machen können.
Aber ein Flaschenhalter mit Boa-Verschluss. Eieiei. Was ich interessant finde, bei Schuhsohlen, also Radschuhsohlen gibt's Carbon, aber kein Alu. So. Und in diesem Sinne.
Das stimmt, ja.
Vielleicht ist das eine Anregung an die Industrie, doch mal Fahrradschuhe mit Alusohlen oder Inlays zu machen. Nein, bitte nicht. Das wird sehr laut und wahrscheinlich sehr unkomfortabel. In diesem Sinne, vielen Dank dir, Lukas, für deine Expertise. Ich hätte das tatsächlich alles überhaupt nicht zusammengekriegt. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Euch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr bis zu dieser Stelle gekommen seid, vielen Dank. Ihr habt gut durchgehalten. Ich hoffe, es war interessant für euch. Wenn es nicht interessant oder irgendwie anderweitig ihr Anregungen habt, dann eine Mail an podcast@mountainbike-magazin.de. Ganz wichtig, folgt uns auf Social Media. Wir sind bei Facebook, Instagram, YouTube etc. vertreten. Wenn ihr den Podcast abonniert, bekommt ihr über die künftigen Folgen immer eine Benachrichtigung und könnt euch die dann auch anhören und euch unser Fachgesimpel reinziehen. Und natürlich nicht vergessen, das ist der Podcast des Mountainbike-Magazins, das orangene Magazin, wo es um Mountainbikes, Touren, Technik, Tests und alles Mögliche drumherum geht, Fitness etc. Kauft das Magazin entweder am Kiosk, oder ihr könnt es euch als Abo nach Hause schicken lassen. Es gibt es auch als E-Paper. Das ist die digitale Form von Papier. Kann man auch im Motorpresse-Webshop abonnieren, kaufen und sich damit vergnügen. In diesem Sinne, nicht vergessen, alles ist fahrbar. Egal ob Alu oder Carbon. Und ganz bleibt genau sicher da draußen beim Mountainbike-Fahren und viel Spaß. Tschüss.
Ciao.
Alles ist fahrbar. Der Mountainbike-Podcast.